Vom 22. bis zum 24. Mai findet die Hirtenkonferenz für Gemeindemitarbeiter und Leiter statt. Von Donnerstag bis Samstag sprechen Carrie Hardy, Alexander Strauch, Tim Kelly und weitere in der Lutherstadt Wittenberg über das Thema Ältestenschaft. Alle Infos und die Anmeldung findest du unter www.hirtenkonferenz.de.
So wie in den großen Vorträgen, ich würde gebeten, ein Buch vorzustellen. Und ich muss das jetzt lesen, weil ich habe das nicht so geübt. So. Dieses Buch ist geschrieben von Pam Hardy und ich kenne sie. Ich kenne sie auch seit vielleicht 30 Jahren. So, wir sind gute Freundinnen, aber ich wusste nicht, dass sie ein Buch schreibt. Das heißt Frau sein in Balance, ein biblisches Gleichgewicht. Und sie stellt fest, dass in der Bibel, dass es vollkommen in Ordnung ist, extrem zu sein, und zwar in dem Bereich der Liebe zu dem Herrn. Deine persönliche Hingabe an Christus sollte keine Grenzen kennen. Pam ermutigt uns, alles zu tun, was wir können, um im Glauben zu wachsen. Und das ist richtig erfrischend. Wir werden auch ermutigt in diesem Buch, wie wir in unserer Liebe zu ihm geistig zunehmen können. Aber in jedem anderen Lebensbereich wird zu Selbstbeherrschung und Balance ermutigt. Und Pam Hardy geht auf eine Reihe von wichtigen Lebensbereichen ein, womit, ich glaube, die meisten Frauen sich identifizieren können, wichtige Bereiche des Lebens in Balance zu halten. Und dazu gehören Familie und Dienst, Selbstverleugnung und Freiheit, Geduld und Konfrontation, das Zeitliche und das Ewige und der innere Mensch und der äußere Mensch und dann andere Bereiche auch. So in jede dieser Kategorien hebt Pam die Balance hervor, das, was in der Bibel steht. Ich mag, wie Pam schreibt und eine weise Schwester im Glauben oder wie eine Mutter zu uns spricht. Sie gibt so viele praktische Beispiele für Anwendung und Treffen der Bibelstellen. Und in jedem Kapitel, wie es aussieht, wenn wir in einem bestimmten Bereich das Gleichgewicht verloren haben. Auch die praktischen Konsequenzen dieses Ungleichgewichts werden angesprochen. Und jedes Kapitel gibt uns persönliche Reflexion und Anwendungsfragen. So, es wäre super für uns persönlich, aber geeignet sich sehr gut für eine Gruppe. Gruppengespräch. So. Sehr viel Ermutigung, sehr viel Schrift und viel Weisheit für uns. Und ich kann das nur wärmstens empfehlen. So. Ich lege das hier an der Seite, sodass ich Platz habe. Ja, ich habe Linde gerade bedankt. Du hast uns ermutigt und ich bin dankbar dafür. Sie hat Dinge über Sarah gesprochen, die ich nie überlegt habe und es ist gut, denn wenn wir die Schrift lesen, denken wir an diesen Tag und was wir gelernt haben. Und ja, so für meinen Vortrag, wir würden beide übrigens diese Bibelstellen gegeben und sagte, mach einen Vortrag über Sarah. Und meins ist über 1. Petrus 3, die Verse 1 bis 6. Und ich bleibe meistens in diesem Buch. Und so, ich würde das am Anfang lesen und dann möchte ich mit uns beten. Erste Petrus 3, Vers 1. Gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen, damit, wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, sie durch den Wandel der Frau ohne Wort gewonnen werden, wenn sie euren Innenfurcht keuschen Wandel ansehen. Euer Schmuck soll nicht der äußerliche sein, Haarflechten und Anlegen von Goldschmiede oder Kleidung, sondern der verborgene Mensch des Herzens in dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Denn so haben sich einst auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihm Herr nannte. Deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr Gutes tut und euch keinerlei Furcht einjagen lässt. So lass mich beten. Ja, Vater, wir sind so dankbar, dass du uns zusammengeführt hast. Ich danke dir für die Frauen, die hier sind. Ich danke dir für den Wunsch jedes Einzelnen, dich durch dein Wort besser kennenzulernen. Ich danke dir für dein Wort, Vater. Oh, wo wären wir ohne es in diesen Tagen, ohne dein Wort? Ich bete, dass du uns hilfst, zu Christus zu laufen, dass er unser liebster Freund ist, wenn wir von Sünde, Angst oder Sorgen geplagt werden. Dass wir bei dir Schutz suchen. Und ich danke dir besonders für diesen Teil der Bibel, die wir jetzt studieren wollen. Ich bete für uns Frauen, dass du uns den Wunsch gibst, diese Art von heiliger Frau zu sein, die Petrus beschreibt. Und ich danke dir, Vater, für diese Zeit. Amen. So eines der schwierigsten Dinge, die ich gemacht habe, ist, Seelsorgegespräche zu haben mit Frauen, mit nichtgläubigen Männern. Es ist sehr schwierig. Es erfordert Weisheit. Ich bin nicht immer so weise. In Bezug besonders auf Unterordnung, wenn jemand verheiratet ist mit einem nichtgläubigen Mann, wie sie sich unterordnet, die Weisheit, wie sie reden soll, was sie sagt, wie sie das sagt. Dinge wie zum Beispiel Kindererziehung kann zu großen Konflikten führen in dieser Situation. Ich habe auch mit Frauen gesprochen, sie dachten, dass sie einen gläubigen Mann heiratet. Und dann das stellt sich raus, dass er nicht gläubig ist, dass ihr Mann kein Christ ist. Aber ich möchte uns auch Hoffnung geben und Ermutigung und Hilfe geben und uns wissen lassen, dass es ein Weg ist, den wir mit dem Wort Gottes und dem Leib Christi gehen können. Eine gläubige Frau kann in einer Ehe mit einem nichtgläubigen Ehemann leben und sie kann auch in einer schwierigen Ehe sehr erfüllt sein. Du fragst dich vielleicht, wie kann eine gläubige Frau einen unerlösten Mann für Christus gewinnen? Es ist durch ihre Schönheit, durch ihre weltlichen Kompromisse. Weißt du, viele von uns haben Lügen geglaubt. Egal, ob wir mit einem Christen oder Nicht-Christen verheiratet sind. Und diese Lüge ist... wenn ich nur dünn sein könnte, wenn ich nur sehr schön sein könnte, wenn ich nur die besten Klamotten hätte, wenn ich sehr vielleicht viel Schmuck haben könnte, dann würde mein Mann sich wirklich zu mich hingezogen fühlen. Und dann alles wäre gut. So, Ladies, wenn wir diese Lüge geglaubt haben, es tut mir leid, viele von uns glauben an sowas, aber wir müssen uns fragen, ist das eine gottgefällige Gedanke? Ist das, was die Bibel uns lehrt? Ich denke, wahrscheinlich jeder von uns weiß, es ist nicht, was die Bibel uns lehrt. Aber dann, was lehrt uns die Bibel? Worauf sollen wir unser Augenmerk richten? Wie kann ich wirklich attraktiv sein für meinen Ehemann, gerettet oder nicht? Wir können ihn für den Herrn gewinnen. Und nun, wir werden in 1. Petrus 3 sehen, dass es nicht unsere äußere Schönheit, sondern die innere Schönheit das Ziel einer gottesfürchtigen Frau ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten, wenn nicht sogar alle von uns, mit Männern verheiratet sind, die in der Gemeinde dienen. Und so vielleicht diesen Abschnitt passt nicht so genau zu uns. Und ich weiß, dass wir viele Frauen hier haben, die nicht verheiratet sind. Aber ich denke, die Prinzipien passen für uns alle, ob du verheiratet bist oder nicht. So, wenn ich die ganze Zeit jetzt über Ehemann spreche oder in die Ehe, ich glaube, es ist möglich für euch, das anzuwenden in euer Leben. Ob du vielleicht das in der Familie anwenden kann, der Großfamilie oder bei der Arbeit oder in praktischen Dingen, vielleicht in der Gemeinde. So. Ein anderer Punkt, den ich finde, ist wichtig, bei nicht verheirateten Frauen, also bei so einem Abschnitt zu denken, ach, das brauche ich nicht. So, keiner von uns weiß, was in der Zukunft auf uns kommt. Aber es gibt ja Frauen in unserer Gemeinde, die auch Ermutigung brauchen, weil sie vielleicht diese Dinge nicht leben. Und wenn jede Frau weiß, was in der Bibel steht, ob verheiratet oder nicht, jung oder alt, sind wir alle in der Lage, andere zu ermutigen, andere zu helfen. So. Es gibt einige Eigenschaften in diesem Abschnitt, die angesprochen wird. Und ich glaube, die passen auch für jede von uns, ob wir, auch wenn wir mit gläubigen Ehemännern verheiratet sind. So, was ich vermute, die meisten von uns sind. Wir werden nicht auf Kapitel 2 konzentrieren, aber es ist wichtig, ein paar Worte zu sagen oder Kapitel 1 oder 2, dass wir uns daran erinnern, das würde als Brief geschrieben und diese Versnummern und Kapiteln waren nicht damit geschrieben. So, das ist als Brief geschrieben. Und es ist interessant, wenn wir überlegen, dass Petrus hat über Unterordnung in einige Dinge angesprochen, dass Sklaven sollten ihr Herrn unterordnen, dass, was war die andere? Die Kinder, ist das auch in diesem Buch? Das hatte ich nicht gemerkt, aber ich weiß in der Bibel, dass Kinder sollten ihre Eltern unterordnen und auch, dass Christus den bösen Menschen untergeordnet hat, weil er hat einiges erlebt, was er bestimmt nicht wollte. Hier in Kapitel 3, und der Grund, warum ich das gesagt habe, ist, Kapitel 3 fängt mit gleicher Weise an. Und so, wir sollten so denken, wie Petrus mit den anderen gesprochen hat. Es ist auch gut zu verstehen, dass damals waren Dinge ganz anders als heute, was auch Linde angesprochen hat, besonders von der Zeit von Sarah und Abraham. Aber in dieser Neutestamentzeit war es erwartet, dass eine Frau nimmt die Religion an von ihrem Ehemann. Und sie dürfte Dinge im normalen Leben nicht tun. Und ich habe ja gelesen, ich bin auch keine richtige Theologe, ich bin eine Ehefrau-Theologin, Kinderstunde-Theologin, aber ich lese sehr viel. Eigentlich alles, was ich sage, sind Ideen oder Sachen von anderen Menschen. Ich habe kaum eine originale Idee in meinem Kopf, aber ich versuche auch, meine Sachen aus guten Büchern zu nehmen. Aber eine Frau dürfte nicht ohne ihren Mann auf die Straße gehen. Sie dürfte nicht herumlaufen ohne Schleier. Zum Beispiel, wenn sie auch Wein trank oder zu einem öffentlichen Spiel, habe ich da gelesen. Für alle diese Dinge könnten ein Mann sich von seiner Frau scheiden. Das ist ja heute für uns ganz anders. Aber kannst du denn dich vorstellen, wie das für eine Frau war, die zum Glauben kam und ihr Mann hat Götzen, hat eine heidnische Religion und hat das vielleicht wirklich geglaubt und gefolgt. Und dann, sie wurde Christ, ihr Mann nicht. So, sie hat bestimmt von dieser Situation immer wieder Probleme bekommen. Und er würde erwarten, dass seine Frau das macht, was er möchte. Das mit Unterordnen war ein Teil der Kultur damals. Aber sie würde nicht, wenn sie zum Glauben kommt, eine Frau würde nicht möchten, ihrem Gott untreu zu sein, dass sie der Herr Jesus nicht folgt, dass sie ihm nicht treu war. Ja, so wegen ihrer christlichen Glauben würde eine Ehefrau mit einem nichtgläubigen Mann, sie würde verfolgt, sie würde Kritik erleiden und sie braucht Hilfe, Ermutigung und Anleitung. Und deshalb habe ich mehrmals gelesen, dass dieser Abschnitt hat 6 Verse, die zu einer Frau spricht, und nur ein Vers, Vers 7, spricht zu einem Mann. Und der Grund, warum viele Kommentare sagen, ist, weil in der Kultur die Frau würde viel mehr Probleme haben, wenn sie mit einem nichtgläubigen Mann verheiratet ist, als wenn ein Mann mit einer nichtgläubigen Frau verheiratet ist. Ja. In dieser Situation, es wäre vielleicht normal zu sagen, okay, er glaubt nicht, ich möchte mich von ihm scheiden. Und Petrus sagt den Frauen ganz was anderes. Er sagt nicht, ja, trenn dich von ihm. Ihr könntet getrennt leben. Er sagt, die Frauen sollen sich ihren eigenen Männern unterordnen. Und das geht selbst, wenn ein Mann ihr Leben schwer macht. Ich möchte auch hier sagen, ich glaube nicht, dass wenn eine Frau misshandelt wird, wenn sie heute geschlagen wird, wenn sie missbraucht wird, dass sie einfach darunter leidet. Wir leben in einer Kultur, in einer Welt, wo wir Gesetze und Regeln und wir haben Polizei. Und so, wenn jemand missbraucht ist und misshandelt wird, sie soll Hilfe holen. Das ist nicht der Art und Weise von Unterordnung, von dem ich spreche. Ja. Aber nun, dieses Wort gleicherweise oder ebenso bedeutet, genau wie Sklaven ihre Herren unterordnen sollen und genau wie der Herr Jesus den bösen Menschen untergeordnet hat, wir sollten uns unterordnen. Das ist eine Haltung, ich denke, das ist schwer zu hören. Ich weiß, ich habe einen ganz lieben Ehemann und es gibt ja Zeiten, wo das nicht so einfach ist, mich unterzuordnen, also eigentlich nicht sehr oft, aber ich weiß es, Unterordnung ist nicht immer so einfach. Ja, so deshalb ist es wichtig, dass wir verstehen, was in der Bibel steht und dass wir darüber nachdenken, wie wir damit umgehen. Was ist denn Unterordnung? In allen Stellen des Neuen Testaments ist das Wort Unterordnung, es kommt von einem griechischen Wort, wie gesagt, ich spreche kein Griechisch oder lese es auch nicht, aber es ist ein Wort Hypotasso und das Hypo bedeutet unter und Tasso bedeutet Anordnung. Und dieses Wort und der Wurzel davon kommen von ein militärisches, wo man sich hinstellt. Und da ist Ordnung in den Soldaten. Truppenabteilungen in militärischer Weise unter dem Befehl einer Leitung Anordnung. So, das ist mein Begriff hier. Dieses Wort ist eine wunderbare Definition dafür, was es bedeutet, sich Gott zu unterordnen. Es bedeutet, sich unter das Kommando eines göttlichen Standpunktes zu stellen, anstatt nach seiner alten Lebensweise zu leben. Und wenn wir das überlegen, dass es geschrieben worden ist an Frauen, die zum Glauben kamen, aus heidnischen Religionen, dass man nicht mehr den alten Wegen lebt, sondern dieser neue Kommando. Und das ist der Herrgott. Das ist ein Prozess, bei dem wir unseren eigenen Willen, dem Willen unseres Vaters unterordnen. In die Ehe, man könnte sagen, der Mann ist der Präsident und die Frau ist der Vizepräsident. Und es bedeutet, platziert zu werden. Und damit ist nicht, es bedeutet nicht, dass man keine Rückgrat hat, dass man gehirnlos ist, dass es eine Frau immer in Unsicherheit oder Angst lebt. Nein, sie ist eine Freiwillige, das ist selbstlos, sie ist kooperativ und bereit, das Beste für den Herrn zu tun. Das Prinzip ist, dass der Gehorsam gegenüber der Autorität, die über uns steht, einen zeitlichen Segen hier und jetzt für Gläubigen eine Belohnung in der Zukunft geben wird, später bringen wird. Der höchste Autorität ist Gott und er delegiert Autorität an andere, um uns also Gott zu unterwerfen, unterwerfen wir uns die Autorität, die er über uns gesetzt hat. Und deshalb sagt er auch gleicherweise, weil er hat mit Sklaven und als Beispiel gegeben. Es wird uns auch gesagt, dass wir uns Gott unterordnen sollen, in Jakobus Kapitel 4. Im Epheserbrief lesen wir, dass die Frau sich ihrem Mann unterordnen soll, wie dem Herrn, und dass der Mann seine Frau lieben soll, in Epheser Kapitel 5. Das bedeutet nicht, dass eine Frau niemals ihre Meinung äußern darf. Es bedeutet auch nicht, dass sie passiv ist. Und ich weiß, es ist einige Leute, das anders sehen, aber es ist auch nicht das, was das griechische Wort bedeutet. Sie ist nicht passiv. Und es handelt sich wirklich um eine freiwillige Selbstlosigkeit. Außerdem, es bedeutet nicht, dass Frauen minderwertig sind. So wie eine Sklave nicht minderwertig ist ihrem Herrn. Paulus sagt ja in Galaterbrief, es gibt weder Juden noch Griechen, Sklaven noch Freie, weder Männer noch Frauen. Wir sind alle eins in Christus Jesus. Aber es gibt einen Grund, warum wir uns unterordnen sollen. Und zwar, weil Unterordnung ein Teil Gottes Plan ist für unser Leben. Gott verlangt von uns nicht, dass wir uns unterordnen, weil er ein Tyrann ist, sondern weil er ein liebender Vater ist und er möchte das Beste für uns. Der Segen und der Friede, die wir gewinnen, wenn wir uns ihm demütig hingeben und ihm täglich unterordnen. Das ist ein Geschenk der Gnade. Ja, ich möchte dich, ich möchte mich auch herausfordern. Vielleicht bist du nicht bekannt als eine Ehefrau, die deinen eigenen Ehemann unterordnet. Vielleicht sollst du dann etwas ändern. Denn das ist ein großer Teil unserer Heiligung. Und was ist denn Heiligung? Unsere Heiligung ist, wie wir in Christus wachsen, wie wir reifer werden. Manche Leute sagen, das passiert, wenn wir dem Wort Gottes gehorchen. So mussten wir leben. So mussten wir den Frauen in unserer Gemeinde Rat geben. Und die einzige Ausnahme, die wir haben, ist, wenn ein Ehemann seine Frau auffordert, etwas zu tun, was Sünde ist. Im Falle eines nichtgläubigen Ehemanns ist das sicherlich wahrscheinlicher als wenn man einen gläubigen Ehemann hat. Und in diesem Punkt, eure Loyalität und Treue zu dem Herrn hat Vorrang. Beachte, was geschrieben hier in Kapitel 4, Vers 17. Da ist geschrieben, denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht am Haus Gottes beginnen muss. Das gleiche griechische Wort, das Petrus hier verwendet. Sie gehorchen das Evangelium nicht. Sie sind keine Christen. Sie gehorchen dem Wort nicht. Was soll also dann eine gläubige Frau tun? Sie ist ein Fleisch mit jemandem, der das Evangelium hasst, Christus hasst. Was soll sie denn tun? Aber anstatt, dass sie sich scheiden lässt, und wie gesagt, ich glaube, das war die normale Denkweise, ermutigte Petrus diese Frauen, ihre Männer für Christus zu gewinnen. Und beachte, was er sagt, gewinne ihr sie ohne ein Wort. Und ihr gewinnt sie durch eure Verhalten. Das steht hier in diese Verse, wenn sie auch wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden, wenn sie euer Ehrfurcht keuschen Wandel ansehen. So, das ist durch den Wandel der Frau, ohne ein Wort. So, Petrus will damit nicht sagen, dass jemand ohne das Evangelium gewonnen werden kann. Ohne Gottes Wort ist nicht das, wovon er spricht. Weil er hat schon bereits in diesem Buch in anderen Stellen, in Kapitel 1, Vers 3 geschrieben, dass wir durch den Tod und Auferstehung Jesu wiedergeboren werden. Paulus erklärt das Evangelium in Römer 10 und sagt denn, wie sollen sie denn anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Und wie sollen sie an ihm glauben, wenn sie und wen haben sie nicht gehört? Sie sollen nie hören ohne einen Prediger. Das ist wahr. Jemand muss diesen verlorenen Ehemänner das Evangelium geben. Petrus sagt nicht, dass sie nie das Evangelium erklären sollen. Aber ohne ein Wort bedeutet hier mit weniger sprechen. Das bedeutet nicht, dass sie mit Post-it-Notes überall Bibelverse aufschreibt oder dass sie konstant christliche Musik hat, sobald er nach Hause kommt. Oder dass sie ihm immer, immer wieder ein Predigt hält, wenn er irgendwas macht. Das beste Evangelium ist durch ihr Wandel, wie sie lebt, wie sie spricht, wie sie mit Menschen umgeht. Das ist, was er sagt hier. Ich denke, das gleiche Prinzip geht auch für unsere anderen nichtgläubigen Familienmitglieder, oder? Wenn wir Geschwister haben, wenn wir erwachsene Kinder haben, wenn unsere Eltern vielleicht nicht gläubig sind, mit Nachbarn, natürlich brauchen wir das Evangelium. Das ist wahr. Aber unser Wandel, wie wir leben, wie wir reden, spricht sehr viel. Und diese liebevolle, gnädige Unterordnung einer Frau gegenüber ihrer nicht erretteten Ehemann ist das stärkste evangelistische Werkzeug, das sie hat. Sie denkt so, ich möchte, dass du die Freude, die ich habe, dass du die Freude hast, die ich habe, und den Frieden, den ich habe. Ich möchte, dass du das auch hast. Ich möchte, dass du Jesus kennenlernst. Ich möchte, dass du den Herrn annimmst. Und so wäre es nur natürlich, Sie wollen ermutigen und immer wieder. Und wenn wir Frauen in unserer Gemeinde haben, die mit nichtgläubigen Ehemännern leben, wir können sie ermutigen, wir können sie helfen. Sie braucht Unterstützung, sie braucht unsere Hilfe. Ich habe oft gedacht an meine Großmutter, Grandma Kinzel, ist zum Glauben gekommen, als sie 32 Jahre alt war. Und sie, so mein Grandpa Kinzel ist gestorben, als er 89 war. Er ist zum Glauben gekommen, als er 87 Jahre alt war. Ich weiß nicht genau, wie viele Jahre sind zwischen meinen Grandma und Grandpa, aber die waren vielleicht ein paar Jahre auseinander. So, ich denke, Grandma hat mit Grandpa 50 Jahre gelebt als gläubige Frau. Und doch, ich habe ja gehört, dass sie christliche Radio eingehabt hat, aber sie war eine ganz liebevolle Frau. Sie hat ist so gelebt mit meinem Opa, dass er ist sogar mit in die Gemeinde gegangen. Er hat sich angezogen, ist mit in die Gemeinde gegangen, aber er saß immer, der war ein paar Bäume in dem Parkplatz und er hat immer draußen geraucht. Aber er ist immer mitgegangen, weil er liebte seine Frau sehr. Und ich bin mir sicher, ich habe nie mit ihm gesprochen, weil ja, ich war ein Kind und er war alt. Ich habe nie gefragt, ja, warum und wieso und wie ist das gelaufen. Aber ich glaube, weil sie so eine vorbildliche Ehefrau war. Sie hat ihm geliebt und sie hat ihm gedient und sie hat ihm untergeordnet. So. Ich finde es auch interessant, dieses Wort Wandel kommt, jetzt weiß ich nicht, ob das 6-mal oder 7-mal in diesem Buch vor, in 1. Petrus. Und dieses Wort, der Wandel, durch den Wandel der Frau, bedeutet, wie sie lebt, wie sie sich verhält. Es ist eine in Gottesfurcht Lebenswandel, ihre Lebensweise. Und ich denke, ich frage mich auch selber, wie ist mein Wandel vor meiner Familie, vor meinen Nachbarn, in der Gemeinde und auch vor meinem gläubigen Ehemann? Es ist eine gute Frage für uns allen. Ich weiß aus diesen Seelsorgegesprächen mit Frauen, die mit nichtgläubigen Ehemännern oder ungehorsamen Ehemännern leben, dass es nicht immer so einfach ist. Sie hat den Alltag und Unterordnung, das habe ich schon angesprochen, mit Kindererziehung, aber auch wie der Haushalt läuft oder wie man fährt, wie man Geld ausgibt. Es gibt ja viele Dinge im Leben, wo wenn ein Mann wirklich gegen seine Frau ist, das Leben kann sehr schwierig sein. Und diese Frau sollte ohne viele Worte mit ihm leben. Sie soll ihm gewinnen, nicht aus Nörgelei, sondern weil sie liebevoll ist und ihm gnädig unterordnet. Und wie Linde das angesprochen hat mit Respekt, das kommt ja auch ein bisschen später in dem, aber wenn sie mit ihrem Mann mit Respekt umgeht und Achtung, denn wenn sie Freundlichkeit zeigt, wenn sie Geduld mit ihm umgeht, dann hat sie mehrere Möglichkeiten, sie ihm evangelistisch anzusprechen. Ich glaube, es gibt ja auch viele Frauen, die mit gläubigen Männern verheiratet sind, die auch Nörgelei üben im Leben. Ihr kennt diese Sprüche, aber ich lese es trotzdem vor. Sprüche 21, Vers 19, da steht, dass es besser ist, in der Wüste zu wohnen, als bei einer streitsüchtigen und sauer gewordenen Frau. So, ich war ein paar Mal in einer Wüste. Und ja, vielleicht für einen Urlauber oder für einen Besuch ist ein paar Stunden nicht so schlimm. Aber diesen Mann würde lieber dort wohnen, als mit einer Frau, die streitsüchtig ist. Kapitel 21, Vers 9, da steht, dass er lieber auf dem Dach in der Ecke leben möchte, als mit einer Frau, die schwierig ist. So, wenn du feststellst, dass dein Mann vielleicht viele Stunden arbeitet, dass er nicht gerne nach Hause kommt, vielleicht ist das, weil er viel zu tun hat. Aber es ist nicht schlecht, wenn wir uns fragen, ob ich die Art von Ehefrau bin, die nörgelt oder meckert. Bin ich eher ermutigend oder entmutigend? Bin ich sanft? Bin ich gemein? Bin ich zu laut? Bin ich verletzend? Petrus sagt, dass durch unser Verhalten wir können Menschen gewinnen. Und in diesem Fall sprechen wir über einen nichtgläubigen Ehemann. Diese gottesfürchtige Frau predigt es nicht, sie lebt es. So. Es ist schwer. Und ich sage euch, mein Herz bricht für Frauen, die in schwierige Situationen leben müssen. Wie gesagt, manche Frauen heiraten sie wissen, dass sie einen nichtgläubigen Mann heiraten. Manche wissen das nicht. Manche Frauen kommen zum Glauben, nachdem die verheiratet sind, wie my grandma. Ich wollte noch eine Sache dazu sagen, wo das steht hier, dass eine Frau ohne viele Worte, dass sie einen Mann gewinnen kann. Das bedeutet nicht, dass in dieser Schweigen, dass sie schmollen soll. Sie sollte keine besonderen Pläne schmeiden, um ihn zu manipulieren. Sie sollte nicht ihr Mann demütigen mit ihrer Sprache. Man kann so ohne viele Wörter mit schmollen oder nicht reden. Und ich glaube, dass diese Frauen, die sowas tun, vertrauen sich selber und nicht vertrauen Gott. So. Nun, Petrus fährt mit einer anderen Haltung fort, die diese Frauen kennzeichnen sollte. Und er sagte, wenn sie euren in Furcht keuschen Wandel ansehen, eine andere Übersetzung, in Gottes Furcht reinen Lebenswandel sehen. Und das ähnelt das, was Petrus bereits in 1. Petrus 2, Vers 12 geschrieben hat, wo er sagt, dass ihr Wandel unter den Heiden ehrenhaft sein soll. Er sagt in Vers 2, dass der nicht erlösten Ehemann beobachtet das keusche Verhalten seiner Frau. Und das Wort bedeutet denn aufmerksam beobachten. Er schaut zu. Er wird ja sehen, wenn seine Frau stolpert. Er wird ja sehen, wenn sie Fehler macht. Aber dieses keusches Verhalten, das sind zwei Worte, die wir nicht mehr so oft benutzen, aber im Grunde bedeutet es einfach ein heiliges Verhalten. Wir sollten rein sein. Sie soll respektvoll sein und rein sein. Petrus hat bereits in, ich denke, 5 oder 6 Stellen gesagt, dass wir sollten heilig sein, wie er heilig ist. Und da zitiert er 3. Mose 11. Und wie gesagt, auch wenn ich mit einem gläubigen Mann verheiratet bist oder wenn du nicht verheiratet bist, das gilt für uns, dass Leute sollen sehen, wie wir leben, wie wir unser Glauben leben. Unsere Kinder sollen auch nicht sehen, dass wir am Sonntag im Gottesdienst uns so verhalten, aber zu Hause, wir verhalten uns anders. Unser Wandel soll jeden Tag Gott die Ehre geben. So, meine Frage an mich, an euch, haben wir eine gute Ehe? Lebst du das, was du weißt aus der Schrift? Ich muss leben, was ich lehre, oder? Und ich habe ja gedacht, ja, Christian und Cheryl, wir sollten zu Hause leben, in unserer Ehe, was wir auch lehren. So, das Wort keusche Verhalten hier von Furcht begleitet sein muss. Und dieses griechische Wort ist Phobos, was dem Wort Phobia ähnelt. Und was bedeutet das denn? Es bedeutet, dass die Ehefrau nicht nur ein heiliges Leben führen soll, sondern dass sie auch das mit Respekt tun soll. Das heißt nicht, dass du Angst vor deinem Mann haben musst, sondern das gleiche griechische Wort, was in Epheser 5,33 verwendet wird, wo das heißt, dass die Frau ihr Mann respektieren soll. Deinen Mann zu respektieren bedeutet, ihm zu beachten, zu achten, zu ehren, bevorzugen, zu schätzen, zu loben, zu lieben und zu bewundern. Das ist ein ganz schöner Haufen. Aber deinen Mann zu respektieren oder Menschen überhaupt, egal ob er gläubig oder nicht gläubig ist, ist wahrscheinlich eine von den wichtigsten Sachen in einer Ehe. Ich muss ja auch sagen, Christian und ich, wir reden nicht sehr viel über Respekt oder wie er respektiert sein möchte, aber ich weiß, dass es wichtig ist. Und ich denke, wenn ich das einfach so sage, ich glaube, Respekt in einer Ehe ist vielleicht noch wichtiger als die Unterordnung, obwohl man kann nicht sagen, tu das und dann nicht die andere. Aber Respekt ist eine sehr wichtige Sache. Und ich denke, so mein Mann zeigt mir auch Respekt. Und wir haben versucht, als Ehepaar respektvoll miteinander umzugehen vor unseren Kindern, weil wir wollen gerne, dass unsere Kinder uns auch Respekt zeigen. Und wenn wir nicht respektvoll miteinander umgehen, wie sollen sie das denn lernen? So, aber wenn man mit einem nichtgläubigen Ehemann verheiratet ist, hat sie Herausforderungen. So, manche Bibellehrer glauben, dass damit die Furcht vor dem Herrn gemeint ist oder Achtung vor dem Herrn. Der Zürcher Bibel, da steht von Ehrfurcht geprägten Lebenswandel. Der Luther Bibel, da steht, wenn sie ansehen, wie ehrfürchtig und rein sie lebt. Und der Elberfelder Bibel, da steht, indem sie euren in Furcht reinen Wandel angeschaut haben. So, die Menge Bibel, ich fand das nur interessant. Die Menge Bibel, da steht, wenn sie euren in Gottesfurcht sittsamen Wandel wahrnehmen. So, eigentlich glaube ich, ist das beide Sachen. Wir haben eine Ehrfurcht vor Gott und einen Respekt für den Ehemann. So. Vielleicht denkst du jetzt, oder habe ich gedacht, es wäre nur einfacher, wenn ich sein Lieblingslamm-Eintopf machen könnte und dann wäre er total zufrieden mit mir. Aber Petrus teilt etwas mehr, was ich finde schwieriger ist, als Make-up und hübsche Kleidung zu tragen. Anstatt die äußere Frau zu schminken, sagt Petrus, dass wir unsere innere Schönheit pflegen muss. Und da steht, dass wir die innere Frau sollte sanft und still machen sollen. Vers 3, da steht, ihr sollt euch nicht nur äußerlich schmücken, indem euer Haar macht, Gold trägt oder schönes Gewand anlegt. Petrus sagt, dass wir uns nicht nur äußerlich, sondern innerlich. So, was bedeutet das Wort Schmuck? Im Griechischen heißt das Kosmos, wie die ganze Universum. Aber das besteht auf ein System, etwas, wo Ordnung herrscht. So, wenn wir Kosmos machen, man macht sich ordentlich. Das ist eigentlich der Grund dieses Wort. Und wie ihr wahrscheinlich gehört habt, das Wort Cosmetic stammt von dieses Wort. So. Was Petrus nicht sagt, ist, dass wir unsere Haare nicht machen sollen. Also, dass wir nicht unsere Haare machen sollen. Oder dass wir gar keinen Schmuck tragen sollen. Oder dass wir auf Kleidung verzichten sollen. Das sagt er nicht. Ja. Aber was er damit sagen möchte, ist, dass unsere wahre Schönheit ist nicht äußerlich oder nicht nur äußerlich. Und ich denke, man muss auch vielleicht dazu sagen, wir sollten unser Äußeres nicht total vernachlässigen. Dein Mann sollte nicht nach der Arbeit nach Hause kommen und dass es so aussieht, dass du gerade aus dem Bett gekommen bist. Du sollst dich so kleiden, dass du deinem Mann gefällst, dass du für ihn attraktiv bist. Und Petrus sagt, dass unser Äußeres ist nicht die wahre Schönheit. Petrus spricht ja denn über diese Äußere, unsere Haare, unser Gold und so weiter. Ich fand es interessant, ich habe einiges gelesen, dass damals, ich denke, man denkt damals, wenn man einen Bibelfilm sieht, die Leute sind alle in Braun mit Schleier und total nicht geschmückt. Aber was ich gelesen habe, damals haben viele Leute ihre Haare so geflochten und mit Tiere auch. Und die haben ja, ich habe gelesen, die haben Haare in dem Katakomben gefunden. Und weil die das genetisch testen können, die sehen, dass es aus Deutschland kommt oder aus Indien kam, wo die großen Perücken gehabt haben. Frauen hatten Angst, ins Bett zu gehen, weil die wollten ihre Haare nicht kaputt machen und so weiter. Interessant. Es ist sehr extrem. Bedeutet das, dass den Mädels, dass wir keine Flächen kann, es geht sich nicht darum. Es geht sich um extrem zu sein, dass es total aufwendig ist. Und dass ich habe einen Spruch, ich habe das öfters gesagt, es war nicht mein Spruch, und jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich das gelesen habe oder gehört habe. Aber den Spruch, sei attraktiv, aber keine Attraktion. Ich finde, das ist sehr verständlich, oder? Aber ich kann nicht sagen, wo ich das gehört habe. Ja. Ich habe ja auch in einem Buch gelesen, dass manche hatten Haare so groß, wie die Gebäude waren. Ob das eine Übertreibung ist, weiß ich nicht. Die hatten auch Haarbänder und Haarnadeln, Kämme aus Elfenbein und Buchsbaum und Schildkröte und auch Gold in der Haare mit Edelsteinen. So, wir reden nicht von der Klammer von DM oder so. Wir sprechen über extrem. So, es ist nicht so, als ob wir das lesen und dann denken, oh, ich kann gar nichts machen. Wir sollten attraktiv sein, aber keine Attraktion. Ja. Es gab ja auch Frauen in den Gemeinden, wo die Ringe auf jeden Finger getragen haben und an den Armen und im Hals. Es war mehr Extravaganz und die wollten Aufmerksamkeit haben. Und auch durch ihre Kleidung. Ja, er meint nicht, dass wir keine Kleidung tragen, aber was geschah, nachdem Adam und Eva gesündigt haben? Gott hat für den Kleidung gemacht. So ist nicht so, dass wir nackt da herumlaufen sollen. Aber wir sollten bescheiden und das, was sich gehört. Keine Attraktion. So. Ein Mann hat geschrieben, der Schmuck unserer Seele bleibt ewig bestehen. Der Schmuck unserer Seele ist etwas Ewiges. Das ist ein guter Gedanke. Interessanterweise ist es wirklich leicht, stundenlang Zeit zu verbringen mit unseren Haaren, mit unseren Klamotten, mit Schminken, mit Einkaufen und Dinge zu machen, als wir könnten stundenlang damit verbringen und vergessen Zeit für unsere innere Schönheit. Und denn was ist unsere innere Schönheit? Was ist diese verborgene Person in unser Herzen? Wir müssen wissen, dass Gott ist interessiert in wie wir denken. Er ist interessiert in unser Herzen. Der Mensch schaut auf das Äußere, Gott aber schaut auf das Herz. Das lesen wir in Samuel. Es ist nicht selten, glaube ich, dass Frauen ziehen sich auch an, um Menschen zu gefallen. Vielleicht, das gehört einfach zum Leben, aber besonders am Sonntag, wenn wir zum Gottesdienst gehen, ich halte es für sehr wichtig, dass wir nichts anziehen, was Menschen, Männer oder Frauen, dass sie der Aufmerksamkeit von dem Predigt und die Gemeinschaft ablenken könnte. Es ist wichtig, dass wir unsere Kinder erziehen, dass der Gottesdienst wichtig ist. Aber es ist nicht nur, dass wir leben, wie ich vorhin erwähnt habe, dass wir am Sonntag so leben, aber der Rest der Woche in anderer Art und Weise. Wir sollten uns so anziehen, dass wir Gott die Ehre geben, wo wir sind und mit wem wir Zeit verbringen. Da steht hier, dass es für Gott sehr kostbar ist, wenn wir einen sanften und stillen Geist haben. Das ist der verborgene Person. Das ist, wie wir sind, privat. Und das ist, wo wir uns darum kümmern sollen. Es geht sich nicht um unsere Kleidung, nicht um unsere Haare, auch nicht deinen Schmuck. Es geht um unser Herz. Petrus verurteilt hier nicht jeden äußerlichen Schmuck. Er verurteilt den unaufhörliche Beschäftigung mit dem Äußeren, die den eigenen Charakter vernachlässigt. Aber jede christliche Frau, jede von uns, soll sich besonders darauf konzentrieren, einen christlich-ähnlichen Charakter zu entwickeln. Und dieser bestimmt, wie wir denken, wie wir reden und wie wir handeln. So, wir müssen diese Wahrheiten aus der Bibel anwenden. Und das wiederum wirkt sich darauf aus, wie wir auf Probleme und Schwierigkeiten umgehen, wie wir reagieren. Wir sollten wie Christus leben. Und es ist wichtig, dass wir ältere Frauen das tun, damit wir ein gutes Beispiel sind für die jungen Frauen geben können. So, jetzt haben wir noch eine andere Haltung. Das ist der sanften und stillen Geist. Und was ist das eigentlich? Bedeutet das, dass wir ganz leise reden sollen oder nie lachen können? Das ist eine Eigenschaft, was unserem Herrn, wie er beschrieben worden ist. Und sanftmütig bedeutet, dass man mild und demütig ist. Und wie gesagt, diese Eigenschaft ist dem Herrn auch gegeben in Matthäus Kapitel 11. Sanftmütigkeit ist keine Schwäche. Es ist eher eine kontrollierte Stärke. Und ich denke, jeden Mann, ob er gläubig ist oder nicht, möchte keine schwachen Mann, schwachen Frau haben. Eine Frau, die stark ist, aber mit Selbstbeherrschung. Ein sanftmütiger Geist, das ist Stärke mit Selbstbeherrschung. Ich habe das gelesen, das ist wie ein Pferd, wie so ein Rennpferd, der sehr viel Stärke hat, aber ist kontrolliert durch den Zügeln. So, das ist ein Beispiel von was Sanftmut ist. Und was ist ein stiller Geist? Es bedeutet einfach einen ungestörten Frieden. Eine Frau, die einen stillen Geist hat, ist nicht reizbar. Also ein stiller Geist ist nicht langweilig, es ist nicht jemand, der uninteressant ist. Es ist ein Geist, der Störungen, die von anderen verursacht werden, ruhig erträgt. Wenn es Probleme oder Schwierigkeiten gibt, wird diese Frau mit einem sanften und ruhigen Geist die Dinge durchsprechen und ihrer Meinung anbeten. Petrus sagt, dass Sanftmut und Stille wertvoll sind. Was er sagt, sie ist sehr wertvoll in den Augen Gottes. Diese Frau ist vom großen Wert in den Augen Gottes. Weißt du, was das bedeutet? Das ist extrem, dass Gott eine Frau schätzt, dass sie kostbar ist, dass sie teuer ist. Ein so euer sanftmütiger und stiller Geist ist das, was in Gottes Augen wertvoll ist. Nicht euer Schmuck oder euer Kleidung ist, was für Gott zählt. So, die Leserinnen und Leser dieses Briefes und auch viele von uns werden wahrscheinlich sagen, nein, das ist zu schwer, das kann ich nicht tun. Vielleicht ahnt Petrus, dass es uns schwerfällt und deshalb gibt er in Vers 5 und 6 diese Bibelbeispiele, in dem wir folgen könnten. Er sagt, denn so schmückten sich in früheren Zeiten die heiligen Frauen, die auf Gott vertrauten und waren ihren eigenen Männern untertan. Peter lässt sich über die heiligen Frauen wissen. Früher sprach er von Frauen, mit denen sie sehr vertraut waren. Diese Frauen kannten das Alte Testament. Die wussten von Hannah und Eva und Rebekka und Ruth und Esther und so weiter. Und was machen diese Frauen heilig? War es ihr Schmuck oder ihre Haarflechten oder ihr Gold, ihr Make-up, Parfüm? Nein, es war ihr heiliges Leben, ihre Hoffnung und ihr Vertrauen in Gott. Ja, ihr Vertrauen auf Gott. Und Petrus versucht denn, diese Frauen Hoffnung zu geben. Und Hoffnung ist, ich habe ja gelesen, dass Petrus ist bekannt als der Hoffnungsschreiber in der Bibel. Weil er zeigt Menschen, er zeigt uns, wie wir Hoffnung auf Gott haben sollen. Das ist, was uns befähigt. Das ist, wie wir leben sollen. Das ist, was uns befähigt, Gott zu vertrauen. Auch unter schwierigen Umständen. So, beachte da, was die Frauen von früher getan haben. Sie schmückten sich, indem sie ihre Ehemänner unterordnen. Und dieses Wort geschmückt steht im Griechischen im Imperfekt. Ja, das habe ich auch gelesen da. Aber das bedeutet, dass es eine kontinuierliche, wiederholte, vertiefte Handlung ist. Es ist nicht, dass sie einmal untergeordnet hat sondern dass ihr Leben ist so bekannt. Wisst ihr was? Sei nicht entmutigt, wenn du Schwierigkeiten im Leben hast. Die Frauen waren nicht perfekt. Wir haben ja gerade von Sarah alleine gehört. Sie war keine perfekte Frau. Ich bin ja keine perfekte Frau, du bist ja auch nicht. Aber wir sollten immer versuchen, dass unser Wandel in der Richtung geht, dass wir Gott, dass wir sein Wort folgen, dass wir gehorsam sind. Dass unsere Haltung von Unterordnung geprägt wird. Ja, und dann gibt Petrus dem Beispiel von Sarah. Und ja, er sagt, so wie Sarah Abraham gehorchte und ihm Herr nannte, dessen Tochter ihr seid, wenn ihr Gutes tut und nichts fürchtet. Ohne Furcht und Angst. So achtet darauf, dass Petrus die Aufmerksamkeit auf Sarah lenkt und nicht auf Abraham. Und ich denke, der Grund warum ist, dass er weiß, dass es ist schwierig ist, mit einem Mann zu leben. Oder dass auch in diesem Fall bei Sarah. Der Punkt ist, wir sollten auf uns konzentrieren und nicht auf die andere. Ich soll auf mich konzentrieren, wie ich lebe, wie mein Wandel ist, wie meine Einstellung ist, mein Wachstum und nicht da, auf wie Christian lebt. Ich bin verantwortlich für mich, du bist verantwortlich für dich und nicht auf der Ehemann. Es ist so leicht zu sagen, ja, ich würde ja eine gottesfürchtige Ehefrau sein, wenn er das macht. Oder ich würde anfangen, so eine Bibelfrau zu leben, wenn er das macht. Und so eine Denkweise. Ich möchte auch nicht sagen, dass wir sollten anfangen, jetzt deinen Mann Herr zu nennen. Das sollten wir nicht. Aber der Punkt ist, dass sie hat ihn respektiert. Sie hat ihn anerkannt als der Präsident in der Familie und sie war die Vizepräsident. Sie hat erkannt, der Sarah, dass Abraham das Recht gehabt hat, seinen Haushalt zu führen. Und das war seine Pflicht als Familienoberhaupt. Ja. Was bedeutet das, dass wir Gutes tun und nichts fürchten? Das ist ja, glaube ich, die letzte Haltung von diesem Bibelabschnitt. Wir sollten frei von Angst sein. Wir sollten nicht ängstlich sein. Wir sollten nicht nervös aufgeregt sein. Wir sollten keine Panikattacken haben. Wir sollten nicht als Frau charakterisiert, dass ich immer Sorgen und Angst habe. Bedeutet das, dass wir nie Probleme haben? Dass wir nie uns Sorgen machen? Dass wir keine Probleme im Leben haben? Nein. Aber der Punkt, was er hier sagen möchte, wenn wir in Schwierigkeiten leben, wenn wir in schwierigen Umständen leben, wie mit einem nichtgläubigen Ehemann, dass wir Gott vertrauen. Wir haben so viele gute Lieder gesungen die letzten paar Tage, aber gerade vorhin, jetzt weiß ich gar nicht, welches Lied wir gesungen haben, aber wenn wir das nochmal überlegen, die Wörter von dieses Lied, was haben? Ja, wenn Friede mit Gott, wenn ihr vielleicht nachher die Wörter anschauen, was es bedeutet in Bezug auf Unterordnung und einen sanften und stillen Geist und einen Wandel, der Gott mit innerer Schönheit, die wahre Schönheit, wenn wir das so betrachten, dass wir Gott vertrauen in allen Situationen. Auch wenn du einen nichtgläubigen Ehemann hast, wird Gott über dich wachen. Wir brauchen keine Angst zu haben. Wir müssen uns nicht erschrecken. Wir können Gott vertrauen. Weißt du, die Bibel sagt uns, er weiß, wie viele Haare wir haben auf dem Kopf. Er weiß jede Gedanke, bevor wir das haben. Die Bibel sagt uns auch in 1. Korinther, Er wird uns nicht mehr geben, als was wir ertragen können. Dies sind keine leeren Worte. Das ist Gottes Wort, es ist die Wahrheit und wir können ihm vertrauen. Ich bin mir dankbar, dass Gott uns begleitet, dass er uns hilft, dass wir reifer werden. Wenn wir, je länger wir mit Gott leben, ich glaube, unser Vertrauen wird mehr und mehr und mehr, weil wir gesehen haben, dass er uns geschützt hat. Wir sehen, wie er uns hilft. Ja, wir taten alle gut daran, diese weise Worte von Salomos Mutter in Sprüche 31, Vers 30 vor Augen zu halten, in denen sie Folgendes sagt: Anmut ist trügerisch und Schönheit vergeht, aber eine Frau, die den Herrn fürchtet, sie wird gelobt werden. Ja, ich möchte gerne beten und ich bitte euch dazu aufzustehen. Ja, Vater im Himmel, vielen Dank, dass du uns dein Wort gegeben hast. Ja, ich bitte für uns, dass wir dich in allen Dingen vertrauen können. Dass wir mit allen unseren Problemen, alle unsere Schwierigkeiten, alle Herausforderungen im Leben, dass wir zu dir kommen. Du bist unser Vater im Himmel und du weißt, was alles ist in unserem Leben. Und wir können dich für jede Sache vertrauen. Wir bitten um deinen Schutz, dass du uns hilfst. Und ja, wir bitten um deinen Segen in unserem Leben. Amen.
Wir als EBTC wollen dich ermutigen, im Glauben zu wachsen. Im Februar und März haben wir deshalb ein besonderes Geschenk für dich. Du kannst das Büchlein »Ich will mich ändern, wie uns das Evangelium befreit und motiviert« kostenfrei bestellen. Nutze dazu den Rabattcode GESCHENK auf der Webseite ebtc.org/geschenk. Der Rabatt gilt für die Bestellung von einem Buch und ist in einer begrenzten Anzahl verfügbar. Gerne kannst du uns mit einer Spende unterstützen. Nochmal die Webseite ebtc.org/geschenk. Viel Freude beim Lesen.
Das war ein Podcast der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. An mehreren Standorten in Deutschland und der Schweiz kannst du dich zu Lehrgängen wie Bibelkunde, Auslegungspredigt, Musikdienst und biblischer Seelsorge anmelden. Mehr Informationen dazu findest du unter ebtc.org/podcast.